Das Leben des Radio- und Fernsehmoderators Carlo von Tiedemann gleicht einer Achterbahnfahrt, immer volles Tempo bergauf wie bergab. Abstürze erster Klasse stehen im Kontrast zu grandiosen Höhepunkten und prickelnden Erlebnissen an der Seite prominenter Persönlichkeiten. Vieles ist neu, manches anders, alles interessant. Unterm Strich blieb er seinem Lebensmotto treu. Du darfst hinfallen, aber du musst immer wieder aufstehen.
Man kann es eventuell schöner sagen, aber jetzt ist es zu spät.
Jetzt ist raus, ne?
Jetzt ist raus.
Hast du den Bass gemacht?
Ja, eben.
Okay.
Angedeutet.
Wir sind's, euer Liebesschloss am Geländer eurer Lieblingsbrücke, eure Tempo 130 Beschilderung auf der Autobahn of Love. Die Schwingen eurer Frühlingsgefühle, Carlo Amor von Tiedemann und die frühlingsfrische Bärlauchbotschafterin Banowski Steffi. Buongiorno, so wie wir.
Buongiorno.
Moingiorno, sagen wir.
Buongiorno.
Neuerdings, die jungen Leute.
Ah ja, aber machen. Da bin ich ja nicht ganz dabei. Aber dennoch schließe ich mich gerne jungen Leuten an mit einem herzlichen, dir einmaligen Stefanie. Buongiorno.
Buongiorno. Ich habe eigentlich ganz gute Laune. Bei mir war gestern der Schornsteinfeger.
Nein.
Kann man ja nicht mehr die Hand geben.
Sind die immer noch in schwarz und so mit dem Büschel da in der Hand?
Richtig, kein Zylinder auf, aber das soll ja Glück bringen.
Hast du ihn geknutscht?
Das ist ja aus Pandemiegründen nicht erlaubt, Walter. Aber wir haben bei unseren Augen eine Beziehung aufgebaut.
Ah, sehr schön. Ja.
Ich glaube, da passiert demnächst nichts mehr. Das Glück ist auf meiner Seite. Happy go lucky.
Falls das passiert, lässt du uns teilhaben dann?
Auf jeden Fall. Vielleicht kennst du das auch, wenn man Berufsgruppen kennenlernt, wo man denkt, die müssen einfach immer total happy sein. Und dann sind die das aber gar nicht, so wie dieser Schornsteinfeger, der so latent entnervt war und immer so über seinen Vorgänger abgeledert hat. Das hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht. So wie Zahnärzte, die immer sagen, der Vorgänger konnte nichts. Der hat sein, kennst du das? Wir treffen uns zu 4 Folgeterminen und nehmen sie ein bisschen Zeit mit. So war es ungefähr. Aber ich habe mal die Aufgabe gehabt, Leute zu suchen, die glücklich in ihrem Beruf sind.
Und musstest du lange suchen?
Bin dann erstmal zu so einem Eisverkäufer. Und habe dann wirklich die schwärzesten Informationen aus dem Eisverkäufer-Business erhalten. Also das ging los von unerzogene Kinder, die hier mit ihren Patschefingern alles dreckig machen und die gehen ihm tierisch auf den Sack und er hätte den beschissensten Job der Welt.
Und wie bist du da rangegangen? Da hast du ja vorher in deinem schlauen Kopf irgendwas bewegt und gesagt,
da geht's ihnen auch so gut wie mir.
Die müssen ja eigentlich glücklich sein.
Habe ich gedacht, war aber gar nicht so.
Oh ja,
das verstehe. Wird man oft enttäuscht vom Leben.
Verstehe.
Was machen die Katzen? Das frage ich jetzt jedes Mal.
Es zeichnen sich, da hast du gleich zu Anfang dieses Podcasts.
Oh, Öl ins Feuer gegossen.
Ja, eine wirklich Öl ins Feuer gegossen und
das
nicht
teuer.
Nur den Finger, sondern auch die ganzen Hände, die Füße in der Wunde. Die Katzen benehmen sich antikätzisch, weil das heißt, es gehört dazu. Also ich muss mir etwas länger ausholen, die nächsten 20 Minuten gehören mir. Sie haben... Ich weiß nicht wer, entweder er, Oskar oder sie, Frieda, in den Flur gepisst, zweimal. Wer weiß also, wie Katzenpisse riecht, kann sich vorstellen, oder frisch gekackt im Pumakäfig, das ist schon etwas Ekliges und bedarf also größerer Pflege, um diesen Geruch rauszukriegen. Und sie rubbeln ihre wirklich sehr, sehr scharfen und sehr schön geschnittenen Krallchen an allem, was Holz ist.
Oh.
Also von meinem Kopf angefangen bis hin zu... Überall werden Spuren hinterlassen und zudem fauchen sie sich ab und zu noch an und jetzt kommt der Hammer. Und seit 3 Tagen versuchen wir, alle Türen, die nach draußen führen, offen zu lassen. Sie haben Todesangst vor draußen. Sie gehen nicht raus. Ja, und jetzt kommt tatsächlich das Damoklesschwert schwebt über beiden. Julia redet von, müssen weg.
Oh nein.
Ja.
Kann er nicht Martin Rütter oder der Katzen Martin Rütter, wenn es sowas gibt,
ja,
dann kommen wir mal was auspendeln?
Ich will auch jetzt mal recherchieren. Vielleicht sogar mit Aufruf an all die lieben Menschen. Wer war das immer noch? Lilo Wanders, ne? Ihr lieben.
Liebenden.
Ja.
Ihr Liebenden.
Die Liebenden, ja. All die lieben. Aber in diesem Fall an die netten, wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, Fachmann, Fachfrau für Katzen, weil ich bin todunglücklich, füge mich aber da ganz bewusst meiner Frau, weil die Jüdchen ist so unfassbar cool mit dem Rest der Welt im Umgang, aber die Katzen bringen sie aus der Spur. Und mich mittlerweile auch ein bisschen.
Gucken die vielleicht viel Fernsehen? Kann man ihnen das denn vorwerfen, dass sie in diese Welt nicht eintreten wollen? Nein, lieber bei euch bleiben.
Sie haben unten den kleinen Salon und da laufen zwar ein bisschen spanisch angehauchte Filme, Mäusepaarungen und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das Ding. Nein, sie sind auch, gut, im Prinzip, glaube ich, wollen sie einfach nur frech sein. Aber das Maß ist überzogen schon, leider.
Das Maß ist
ja, es geht mir sehr, 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 sehr ans Herz auch, weil ich liebe diese beiden Dinge, aber ich glaube, sie müssen weg.
Ja, aber wohin sollen sie denn?
Ist
es natürlich
egal.
Jetzt schlecht, du kriegst sie jetzt natürlich schlecht unter Leute und sagst, oh, das sind wirklich nette Katzen, nehm die mal. Die werden ja dann zum Katzenschlachter gebracht.
Natürlich, wir haben sie von einer Grundschullehrerin aus Bildstedt, die eine Anne, eine tolle, tolle, super Frau ist. Die hat sie ja 4 Jahre
durchgeschleppt
und dann hat, jetzt sage ich mal, lieber Anne, ich glaube nicht, dass du uns hörst, aber falls du uns hörst, angeblich durch die Hinzuziehung ihres Freundes, der eine Katzenallergie hat, musste sie sich von den beiden kleinen Rackern trennen. Und vielleicht waren das auch Gründe, weshalb wir jetzt überlegen, mit Pissen, mit Kacken auch. Kacken neben dem Blumentopf. Wir haben sie 9 Wochen. Sie haben ein unendlich tolles Klo. Ich wäre froh, wenn ich so ein Klo hätte. Mit allem Luxus, mit allem drum und dran,
ja.
Aber eben täglicher Brillenputzerei und kleinen Magazinen, die für Katzen gerade noch drin sind und alles Mögliche. Aber wie gesagt, ich werde im Rahmen dieser Geschichte weiter informieren, aber ich glaube, ich werde trauriger und trauriger, je mehr es um das Katzenthema geht.
Das wollte ich natürlich nicht, aber jetzt wird es natürlich schwierig für dich, in der Öffentlichkeit so zu tun, als hätte jemand von euch jetzt, als hättest du jetzt zum Beispiel eine Freundin mit einer Katzenhaarallergie, neuerdings. Ne? Also das wird jetzt natürlich schwierig zu transportieren, also ihr müsst schon mit der Wahrheit raus.
Wir sind mittendrin.
Ja.
Ist das schlimm, ja.
Guck mal, ich wollte dir jetzt so witzigen Cat-Content mit Carlo spendieren.
Erzähl.
Dass jeder zweite Katzenbesitzer Fotos von seinen Katzen in seiner Brieftasche mit sich führt. Aber das können wir jetzt für dich ja ausschließen.
Ja, komischerweise wäre ich nicht drauf gekommen.
Nein.
Als Hundebesitzer hatte ich immer ein Bild von Debbie, meinem Besonderen. Komischerweise auch in verschiedenen Formen und Situationen. Aber bei Katzen bin ich mir bisher. Doch, ich habe eine oder zwei habe ich doch geschickt auf dem Handy.
Ja.
Aber nur, weil du insistiertest. Du hast gesagt, wenn ich es nicht endlich, dabei fällt mir ein, es tut mir leid mit dem Fahrrad.
Das wäre die nächste Größe, Löwengrube dann in deinem Herzen.
Ja, genau, der Schlüssel ist da, der war immer da, der lag immer da, wo er sonst immer liegt. Ich war nur so doof, ihn zu finden. Aber ich habe gar kein eigenes Fahrrad, hat Julia mir. Wieso dein Fahrrad? Du besitzt keins.
Ach du Grünen.
Ja.
Ja, Karl.
Und nun kann ich natürlich nur dir den Gefallen tun und auf ein Damenfahrrad steigen und das werde ich auch tun.
Aber da ist man ja in deinem Alter, da drückt man ja ein Auge zu, da muss ja keine Stange mehr sein. Da hat man ja mal bei so einem Citybike
Moment,
tiefen Einstieg.
Das Damenrad ist ein Damenrad, aber hat eine Stange. Allerdings weiter runter gesetzt.
Ja, ich weiß. Ja, das ist ja auch alles nichts für dich. Du brauchst ja sowas, wo man so gemütlich wie in Bus einsteigt eigentlich.
Da kann ich auch gleich Auto fahren.
Das hast du gesagt, wir wollten dich ja aus deiner finanziellen Misere holen, die Ölkrise ein bisschen weniger schlimm machen.
Ja, ich weiß.
Wir hatten ja hehre Ziele und das ist jetzt daran, erstmal, um das zu erzählen, du hast mich angerufen und hast mir gesagt, du findest den Schlüssel zum Fahrradschuppen nicht.
Ja.
Und dann stellte sich heraus, freundlicher Hinweis, der Fahrradschuppen hat überhaupt gar kein Schloss. Ist die Frage, habt ihr überhaupt einen Fahrradschuppen? Also hier kommt ja eins zum anderen, hier dröseln sich ja Sachen auf in deinem Leben, von denen du immer sicher warst, dass die so sind, aber die sind ganz anders.
Ja, ich bin rausgegangen, habe die Hausnummer verglichen mit dem und wohne tatsächlich in der 41. Und davor steht ein Schuppen, der eindeutig uns gehört.
Das war schon mal gut.
Also ich bin selbst zu Nachbarn gegangen und habe so ganz verklausuliert gefragt, und dieser Schuppen und so weiter, von welchen Schuppen redest du? Habe ich gesagt, der da, ist das deiner? Ja, sag ich, wollte nur wissen, was. Also ich habe dann die Info bekommen. Und nein, Steffi, ich schulde dir genau, ich habe jetzt so tief bis zum Ellenbogen das rechte Glied, wirklich die Gliedmaße, auch die Badehose kommt dieses Jahr zum Tragen.
Ja, auf jeden Fall.
Also vielleicht jetzt sogar, dass man, ja, also ich mache dich jetzt, ich weiß, der Mund wird wässrig und klebrig, weil stell dir vor, ein Bild in Farbe, ich in Badehose auf dem Fahrrad.
Oh. Weiß ich
nicht.
Ich dachte,
überschäumt jetzt.
Nee, das weiß ich nicht so. Ach okay. Du, wir wollen jetzt nicht übertreiben. Aber ich hatte jetzt wirklich, so langsam habe ich das Gefühl, deine groß angekündigte Karriere als Pedalist bröckelt.
Ja.
Vielleicht kannst du die Katzen gegen Fahrrad eintauschen? Nur ein
das
Vorschlag.
Das will ich nicht machen. Nein, das geht nicht. Nein.
Also, ich bin bereit, sobald du einen fahrbaren Untersatz dein eigen nennst, werde ich natürlich alles dabei steuern, was man braucht als Pedalist. Von Abstandshalter,
Helm. Du möchtest ja auch
dann
ein kleines Filmchen haben. Ne? Du möchtest nicht einfach so, wo ich stolz unter dem, oder das Rad unter mir strahlt und ich selbst mit verzerrten
Zügen. Du, ich nehme, was ich kriegen kann. So langsam habe ich das Gefühl, das bin einfach, ich habe meine Bedürfnisse, meine Anforderungen schon deutlich runtergeschraubt. Aber du würdest von mir auch so eine Funktionshose kriegen, wo man unten die mit so einem Reißverschluss.
Ich weiß,
so
du hoffst auf Fahrradklammern.
Das komplette Programm.
Du hoffst auf Fahrradklammern, die kriegst du auch. Und du hoffst auf diesen etwas Zickzackkurs. Ich fahre geradeaus, allerdings bergrunter.
Ist mir egal. Ich möchte nur nicht, dass du mit so komischen, fadenscheinigen Ausreden kommst, so wie die Eichhörnchen haben in die Luft rausgelassen. Ich möchte, dass das jetzt mal in trockene Tücher kommt.
Ja, ich verstehe.
Der Frühling naht, Ölkrise ist noch lange nicht überwunden.
Nein.
Kostet immer alles noch einen Arsch voll Kohle. Also du hast die besten Voraussetzungen, demnächst noch eine Karriere als Pedalist in Angriff zu nehmen.
Hat sie Arsch voll Kohle gesagt?
Ja, sage ich manchmal. Ja, okay. Ich habe, sowieso ist ja Energiesparen erste Bürgerpflicht. Klaus Müller, das ist der neue Chef der Bundesnetzagentur, der hat nämlich eine kleine Drohung ausgesprochen, wenn wir nicht anfangen jetzt zu sparen, dann wird es vermutlich so sein, dass demnächst nicht mehr die großen Single-Wohnungen vollständig beheizt werden können, als dass auch die Saunen abgeschaltet werden.
Das ist ja mir egal.
Und da frage ich dich, inwiefern tangiert dich diese Information?
Überhaupt nicht. Also was die Saunen angeht, überhaupt nicht. Ansonsten, wenn Klaus meint, uns klar machen zu müssen, dass gespart werden muss, dann springt er auf den Zug, der seit 8 Wochen, seit 10 Wochen fährt.
Ja, aber Saunen und große Single-Wohnungen streifen unsere Lebensrealitäten nur am Rande.
Ja, nur ganz am Rande.
Aber da sieht man,
ganz
mal,
am Rande.
Da sieht man mal, wo die Kohle verpulvert wird.
Ja,
ne?
Ja. Ich habe irgendwo gelesen oder gehört, dass ganz viele der neu gebauten Wohnungen gleich eine Sauna mit drin haben.
Nicht dein Ernst?
Ja.
Ich glaube, Holz ist auch sowieso das neue Öl.
Wahnsinnig. Und da gibt es jetzt sogar Holzbauern, die in irgendwelchen Wäldern leben und die Klafter auf Klafter auf Klafter auf Klafter stapeln und jetzt schon Nachtwachen aufgestellt haben, weil Holz mittlerweile so begehrt ist, das Diebesgut, so begehrt, dass tatsächlich Holz ohne Ende geklaut wird. Mit Bollerwagen durch den Wald, ab dafür. 2.000, 3.000, 4.000 Euro. Netter Form. Tschüss.
Ich habe doch beobachten müssen, wie der Borkenkäfer da schon in Vorleistung gegangen ist, als hätte er es gewusst. Aber das Holz muss ja auch noch 2, 3 Jahre trocknen.
Ich finde den übrigens so sympathisch. Auch die Larve des Borkenkäfers hat etwas kindlich Weißes, weil es ist ja ein winziges Pünktchen voller Leben. Auch diese Larve hat durchaus ein Recht zu leben. Und wenn dann der brutale Rinderschäler, also nicht sondern der Baumrindenschäler mit dem Messer kommt, mit dem Messer kommt und dann die Rinde ein bisschen anlüftet und darunter dieses wunderbare Leben der Borkenkäfer als solches ist ja wirklich eine von Gott auch geschaffenes Tier. Aber seine Kinder, die Borkenlarven, Kinder, ja, also Bogilavi, die sind so niedlich, wie ein Mückenschiss so groß, aber sie zucken und sie machen Quadratkilometer, Hunderte kaputt.
Wäre vielleicht eine Alternative, eine Haustieralternative für dich?
Ja, aber kann man nicht streicheln und man tritt ständig drauf und fühlt sich als permanenter Mörder. Und
muss man auch alle Namen geben, das wird natürlich
unübersichtlich. Ich würde dich einfach buchstaben. A, komm mal her, D, wo bist du? F bei Fuß und so weiter. Könnte ich mal alphabetisch
anfangen. Hast du denn einen Film zu dem Thema geguckt oder warum kennst du dich auf einmal?
Nein, ich bin einmal bin ich ja agrarökonomisch vorbelastet, weil ich ja auf einem großen Bauernhof versuchsweise großgezogen worden bin. Mhm. Und zum anderen bin ich ja das, was viele alte Menschen, so auch mich, verbindet. Ich sehe wahnsinnig gerne Naturfilme.
Ja.
Ich habe dir ja im letzten, glaube ich, Podcast empfohlen, Paradies Gottes, diese 90 Minuten. Richtig. Wo du ja abgegangen bist wie ein Zäpfchen, ne? Und hast gesagt, das muss ich unbedingt angucken. Und danach warst du erstmal in der Ecke, um abzulachen.
Tage beschäftigt.
Ja, was mir auch sehr wehte. Und nein, das ist für mich so auch so, diese gerade jetzt auch Holz teurer und Holz wird mehr verlangt und so weiter. Aber dazu musst du erstmal den Baum. Und dann kommt diese Tragödie von der Larve. Fällt mir nicht einfach darüber zu reden, ohne Emotionen freizulassen. Lass uns das Thema wechseln.
Sehr gerne. Du merkst aber, auch unter uns beiden stellt man fest, sagen wir mal, die Stimmung ist gereizt. Wir haben allerhöchstens noch Edge im Gute-Laune-Keller, wenn überhaupt. Also einfach, wir sind angefasst, angespannt. Und ich weiß nicht, wie sich das bei dir äußert. In meiner direkten Nachbarschaft passierte Folgendes, das wollte ich dir erzählen. Weil du hörst doch immer gerne Geschichten aus meiner cozy Nachbarschaft, weil da
ohne ist Ende.
Immer was los.
Ohne Ende.
Letzten Samstag war es, glaube ich, für die norddeutschen Zuhörer. Es war der Sonnabend. Da lief ich die Straße entlang zu meinem Haus und auf einmal flog eine Flasche aus einem Fenster mitten auf die Straße, auf eine große Hauptverkehrsstraße.
Eine Glasflasche?
Eine Glasflasche, keine Ahnung. Am nächsten Tag lief ich wieder da vorbei, da flog auch aus demselben Fenster eine Flasche mitten auf den Bürgersteig. Weiß nicht, was du gemacht hättest, wahrscheinlich ist das auch einfach der aktuellen Stimmung und der Lage, der politischen Lage geschuldet. So, wahrscheinlich hätte man dem jungen Mann einfach mal ein schönes warmes Bad einlassen sollen. Das und ihm
könnte
mal,
ja auch ein älterer gewesen sein.
Ja, ich habe ihn ja dann gesehen und hätte ihn mal so in den Arm nehmen sollen. Das war so ein kräftiger junger Mann im Bayern-Trikot oder Mittelaltermann.
Naja, also aktueller Stand heute Morgen, die Bayern sind raus. Und,
meinst du, er wusste es schon?
Er hat vielleicht hellsichtige Fähigkeiten und hat gesagt, dieser Ball knallt nicht mehr bei den Bayern.
Ja, und da habe ich das gemacht, was ich mir eigentlich nie wünsche. Ich möchte immer, dass mein Umfeld sich auch mal so ein bisschen in den Täter reinfühlt.
Verstehe.
Also ich für meinen Teil.
Du bist für mich eh immer schon so Seelenprofiler gewesen. Genau. Also du kannst sowas.
Ich habe dann die Polizei einfach angerufen, dachte ich. Also, was hättest du gemacht?
Ich hätte die Polizei angerufen. Du, Steffi, komischerweise sind wir ja wirklich in Gedanken mitunter sehr, 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 sehr nah beieinander. Die allgemeine Stimmung unter uns Menschen. Ich kann ja wirklich vergleichen, die langen Jahre, die ich in diesem Leben unterwegs sein durfte. Die hat sich dramatisch gekippt. Ne? Also für mich ist das wirklich mitunter auch, dass man so verharrt und sagt, dieses Leben ist ein völlig anderes, weil jetzt mal ganz pauschal, es ist alles brutaler, härter und unbarmherziger geworden. Das Gesamtklima auf der Welt, Ende der Durchsage, ich muss gar nicht erst anfangen zu pieksen. Wir Menschen sind untereinander absolut veränderlich geworden. Ich weiß nicht warum. Jetzt natürlich Ukraine-mäßig und so. Aber auch davor, als wir noch keinen Krieg hatten, merktest du es an vielen, vielen Kleinigkeiten, dass das Leben sich dramatisch nach unten, der Daumen nach unten, das ist eigentlich traurig, weil ich bin im Prinzip ein sensibler Mensch und habe auch Seismografen nach links und rechts und oben und unten und merke es immer wieder, wenn es im Supermarkt ist oder du triffst jemanden auf der Straße oder dir wird was zugerufen oder du nimmst ein Taxi und guckst den anderen. Alle sind von einer Grundaggro, das ist für mich ganz schwer zu ertragen.
Lass uns das mit diesem Podcast ändern. Lass uns die Herzen öffnen und die.
Ja, ich sag's ja auch, vielleicht, dass man das, was ich eben in meiner großartigen altertümlichen Art gesagt habe, dass ich habe ja wirklich den Vergleich mit fast jetzt 8 Jahrzehnten auf der Welt. Das ist wirklich so, dass wir alle viele Gänge runtergeschaltet haben. Und das finde ich also. Mir fehlt das Vokabular, was sonst nicht der Fall ist. Aber nicht nur bedenklich, sondern das macht mich nicht nur traurig, sondern das ist scheiße.
Kann man das denn ändern?
Ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Ich weiß nicht wie.
Ja,
im Kleinen natürlich, indem man einfach bemüht ist, das ist sofort spießig höflich zu werden, aber auf mehr aufeinander zugehen. Das ist schwierig. Das sind vielleicht Detailsachen, die man an sich selbst feststellt und dann weitergibt an andere. Oder man hat tatsächlich mal, wie du mich fragst, wie geht es dir? Da ist keine Plattitüde, dafür kennen wir uns so lange. Du weißt genau, wenn ich sage Scheiße, dann ist es Scheiße. Dass man sich auch Zeit nimmt, mal mit dem anderen zu reden. Ich habe jetzt gerade einen Freund, der ein furchtbares Liebesdesaster hat und habe dem angeboten auch, ich komme mal vorbei, bei mir ist es ja ein Geschenk, und halt die Schnauze und höre nur zu.
Ist er denn darauf eingegangen?
Nein,
nicht darauf eingegangen. Also vorbeikommen, so weit jetzt auch nicht.
Nein, ich glaube einfach, er hat dafür, kenne ich ihn zu kurz, ich kenne ihn 10 Jahre, aber er hat bestimmte 30, 40, 50-jährige Freunde, also die ihn 30, 40, 50 Jahre kennen. Er ist auch nicht mehr ganz neu, der Junge. Und aber das zum Beispiel ein Fall, dass man sich Zeit nimmt für andere Menschen. Zeit ist doch so wichtig. Oder dass du einfach mal, jetzt, Entschuldigung, es wird zu kitschig, dass du einfach nur da bist für einen, dass der auch merkt, ey, Alter, der nimmt sich ja Zeit für mich. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ach, schön.
Glaubst du, es gibt auch mehr Leute, die sich in Alkohol und Drogen flüchten?
Mit Sicherheit, klar, logisch. Mhm. Ganz wichtig. Also, dass jetzt die Nikotinfront meldet, es wird weniger geraucht, da pille ich mein Ei drauf. Aber ich habe noch nirgendwo gelesen, dass der Drogenkonsum zurücknimmt, gerade was Kokain angeht und andere harte Drogen. Ich glaube, da sind wir auf einem gleichbleibenden hohen Level. Und ich behaupte einfach, dass ganz, ganz wenige wegen des Kicks die Droge nehmen, sondern einfach aus
Eskapismus.
Eskapismus. Jawohl.
Dann lass uns das doch zum Anlass nehmen, alles, was wir heute besprechen, mit einem positiven Fazit zu beenden.
Ja, das wäre schön.
Okay, wir fangen aber mit einem harten Thema an.
Ja.
Und zwar ohne, dass du schon vorausnimmst, was du denkst, was meine Meinung ist. Ich möchte dir einfach diese Hand reichen, einfach deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen.
Ich bin jetzt innerlich schon hellwach.
Es gibt keine Grenzen, keine Regeln. Ich liebe dich auch, nachdem du das gesagt hast, was du gleich sagen wirst. Ich mache das diesmal so, dass ich einfach mal die komplette Meldung vorlese und dann kannst du loslegen, ja?
Oh, ich bin so fertig jetzt schon.
Es geht um Anne Spiegel. Die ehemalige Familienministerin Anne Spiegel hat ihrem Fehlverhalten Rechnung getragen und ist zurückgetreten diese Woche. Es geht ja um ihren Urlaub im vergangenen Jahr, als sie noch Umweltministerin und Familienministerin von Rheinland-Pfalz war. Und den Urlaub hat sie trotz der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW angetreten. Karl, was sind deine Feelings bei der Geschichte? Weil ich glaube, das ist ein Riesenfeld, wo jeder nochmal so seine Perspektive einbringt. Ich glaube, es gibt auch nicht die richtige Lösung. Aber ich möchte hören, was du als Mittelalter, aber sehr gut aussehender Mann dazu zu sagen hast.
Brauchst du Kohle?
Ja.
Chefin, dafür liebe ich dich. Ja, du kriegst natürlich keine Kohle, weil ich sie nicht habe. Aber du kriegst eine Antwort. Zunächst mal ist es das Geschäft der Politik, das so brutal und so hart geworden ist. Vielleicht auch ein Teil dessen, jetzt mit Sicherheit, mit Fokus darauf, was ich eben gesagt habe, dass nicht nur wir Menschen, sondern auch gerade in der Politik, dass so mit immer härteren Bandagen gekämpft wird und dass in Berlin eben unsere Regierung sitzt, für mich wirklich ein Teufelsberg ist, weil du musst so aufpassen und so hart sein und mit Ellenbogen kämpfen. Diese Anne Spiegel ist für mich eine zerbrechliche Person, die eigentlich nie in die Politik hätte gehen müssen. Ich kenne sie nicht, aber vom Habitus her gesehen ist sie wie Bambi auf der Mönckebergstraße. Sie ist unsicher gewesen, auch ihre Entschuldigung immer hart am Rande des Weinens. Sie hat nie damit gerechnet. Sie hat den Urlaub mit Sicherheit verdient. Ihr Mann war krank, ich glaube sogar eine schwere Krankheit. Sie wollte ihrer Familie was bieten und sie hat immer wieder betont, ich war doch zugeschaltet. All das langt nicht, weil die Politik verlangt vor Ort denken und lenken und sichtbar sein, eben in ihr Ministerium, und alles andere zählt nicht. Ja, aber der Urlaub, und ich war im Prinzip, Leute, war ich fertig. Das ist egal. Du warst nicht da. Oh, das ist so, so menschenverachtend. Ich habe volles Verständnis für Frau Spiegel. Ich habe wirklich volles Verständnis und kann den Argumenten dieser geifernden Konkurrenten einfach nicht folgen. Wenn es stimmt, dass sie per Videoschalte genau informiert war, du kannst jetzt darüber diskutieren, ja, aber du musst doch vor Ort sein. Sie war vor Ort. Sie war nicht die ganze Zeit vor Ort, aber sie war jederzeit erreichbar. Raus aus dem Ministerium, raus. Und dann dieser Geifer, dieser Glitschige, der ihr nachgeschmissen wird von Kollegen, die sagen im Prinzip, oh Alter, ist Politik so ein Scheißgeschäft. Oh Mann, du.
Schwierig. Was mich berührt hat und was ich wirklich wahnsinnig, also wie man das beobachten konnte, wie konservative Boulevardmedien richtig Bock darauf hatten,
abzuschießen,
die Alte fertig zu machen,
jo,
wird häufig verglichen mit Armin Laschet und dessen Lacher bei, ja, der Flut. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich finde, für mich war der Vergleich, lag irgendwie eher näher, als Annalena Baerbock diese Plagiatsaffäre hatte.
Ich habe, wo du gerade sagst, lass mich das einmal noch ganz kurz als Streifliches sagen, Steffi, mit Armin Laschet und seinem unglücklichen Lacher. Ich bin ganz, 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 ganz selten auf Beerdigungen, weil ich eben zur Beerdigung ein eigenes Verhalten habe. Aber ich musste jetzt im letzten Jahr einmal zu einer Beerdigung. Und als man dann an der offenen Grube vorbeiging und der Hinterbliebene dann eben die Kondolenzen der dort Angetretenen entgegennahm, und da musste er einmal, das war so ein verzweifeltes Lachen, er musste lachen, obwohl seine Frau gerade da unten lag. In der Sekunde fotografierst du ihn. Und da sagst du, wie sagst du? Das war ein Lachen, das gar nicht hätte kommen dürfen, auch nicht vorgesehen war. Das war ein Sekundenflash. Und so sehe ich Laschets Lachen. Im Nachhinein tut er mir wahnsinnig weh. Der hat nie im Leben herzhaft gelacht über einen dreckigen Witz, wo vorne eben, wer war das? Nicht der Kanzler oder irgendjemand da?
Steinmeier,
genau.
Auch gerade nicht so eine glückliche
Person. Ja, auch nicht so glückliche Person im Augenblick. Ja, die haben ihn ganz so lieb, die Ukrainer. Aber das sind so Sachen, die eben auch unter das Rubrum Menschlichkeit fallen. Was darf man denn dann überhaupt noch in der Öffentlichkeit? Halt die Schnauze her. Auch das ist ein Schweinevideo von einem Freund. Der schickt mir immer
wenn wir hier sind, ist das derselbe, der immer?
Der ist meistens aber der kann nicht wissen, dass wir immer podcasten, weil meistens schickt er mir vormittags eben Bilder, die einen unruhig machen sollen, aber dafür bin ich viel zu abgebrüht. Diese Bilder machen mich nicht unruhig, obwohl ich gerade reingucke. Donnerwetter. So.
Ich nehme Armin Laschet übrigens jetzt im Nachgang bei Twitter und so als jemand wahr, der sehr parteiübergreifend, wertschätzend über Kollegen spricht. Das finde ich ganz interessant. Also im Nachhinein macht er sich bei mir Freund, Freundin. Mhm. Ich fühle natürlich wahnsinnig mit Anne Spiegel, aber das hat vielleicht einen anderen Grund als bei den meisten Leuten. Also das war unglaublich unglücklich, dieser Presseauftritt. Es ist ja ganz offensichtlich, dass sie einfach wahnsinnig schlecht beraten war. Das hätte man nicht machen müssen.
Ja, vor allen Dingen hast du gesehen, da werden wahrscheinlich die Psychologen sich die Mäuler zerreißen. Allein das Schafott. Diese Mikrofonständer, die auf sie lauerten und sie wirklich sich in einer völlig unsicheren Art auf diese Mikrofone zu bewegte. Hinter den Mikrofonen standen natürlich die Jungs von Kamera und so weiter fort. Und aber diese schon Angst, jetzt muss ich was sagen. Mhm. Also, was so eine Frau, die bestimmt eine sehr schlaue, intelligente Frau ist, eben in diesem Politikgewerbe zu tun hat, ich glaube, im Nachhinein wird sie dankbar sein dafür.
Also was mich ein bisschen gestört hat bei dieser Debatte darüber, und wir haben ja jetzt schon gesprochen darüber, dass sie auch Fehler gemacht hat, es werden dann immer andere Frauen vorgeschoben, die sich dann zu dieser Debatte äußern, und zwar sehr klar und sachlich, und die dann sagen, ja, das kann sie so nicht machen, und ne, so, ne, ich als Frau sage, aber die Frauen, die das sagen, das sind meistens junge Single-Ladies, die sich 4 Tage frei nehmen, wenn ihr Golden Retriever Durchfall hat. Das heißt, dieses Spannungsfeld zwischen Familie auf der einen Seite und Politik und Beobachtung auf der anderen Seite überhaupt nicht nachvollziehen können. Denn es ist ja so, und das betrifft auch die Frau Heinen-Esser aus NRW, die sind ja beide, haben ja nicht Urlaub auf dem Ballermann oder auf Ibiza gemacht, sondern die haben ja eine familiäre Verpflichtung wahrgenommen.
Ja.
Und ich kann euch sagen, ich will jetzt keinen Single-Frauen auf die Füße treten, aber auch das ist Arbeit. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Nur weil wir auf dieselbe Toilette gehen, haben wir nicht den gleichen Erfahrungshorizont. Und ich glaube, es ist halt auch immer so, wenn du als Frau in der Politik einen solchen Posten übernimmst, dass du immer denkst, wenn ich jetzt einmal sage, ich muss da zu Hause was erledigen, dann stehen die Bluthunde direkt da und sagen, du musst das doch nicht machen. Du kannst doch einen Halbtagsjob in der SPD-Parteizentrale machen. In ihrem Fall bei den Grünen, bei den anderen bei der CDU. Aber es finde ich schön, dass wir so einen sehr guten Austausch hatten, wir beiden Frauenversteherinnen.
Ja. Ne? Man erwartet auch nichts anderes von uns, Stefanie.
Guck mal, da haben wir doch eine schlechte Nachricht schon mal einfach eigentlich positiv beendet. Wir haben beide Verständnis. Wir sind noch nicht auf Wutbürgerniveau von Mario Barth.
Nein.
Hast du das Video gesehen?
Unfassbar.
Also Mario Barth.
Eigentlich gut, dass es Masken gibt, ne? Weil man hat dann sein ganzes Gesicht, das teilweise wahrscheinlich auf Wut entzerrt war. Natürlich war er furchtbar genervt, dass man ihn nicht erkannt hat.
Man hat ihn doch erkannt, oder nicht? Also er ist ja so, Mario Barth ist aus seinem Maserati ausgestiegen, aus einem seiner 5 Maseratis und ist mal mit dem ICE gefahren. und hat ein Video gedreht. Dann hat ihn ein Schaffner aus dem Zug schmeißen lassen, weil er die Maske nicht durchgehend anhatte.
Ja, okay. Ich dachte, er hätte erst sagen müssen, mein Name ist Mario Barth, aber das stimmt nicht.
Die haben den ja erkannt, weil er keine Maske anhatte. Der hatte ja das Abteil ganz für sich alleine. Hat er wohl alle 6 Plätze gebucht?
Ich weiß, ne? Ja, wenn dann ja.
Er hatte einen großen Fremdscham-Moment, als Mario Barth mit dem Schaffner argumentiert und der Zugbegleiter halt sagte, er möchte nicht, dass sein Name in der Postung vorkommt. Und dann hat, das sagt man ja nicht, man sagt ja, weiß ich nicht, den Posting, keine Ahnung. Und Mario Barth hat dann immer so gesagt, können Sie es nochmal sagen, damit der sich zum Löffel macht. Das fand ich ganz schlimm. Er ist auf jeden Fall, und da kann man sich den Mario Barth Instagram-Account mal angucken, der ist immer auf 180. Der ist also quasi eigentlich so ein bisschen der Avatar der Bild-Zeitung. Und was meinst du, warum der mit dem Zug gefahren ist? Hat der seinen Führerschein verloren?
Nein, das glaube ich nicht. Nee? Nein, ich glaube einfach vielleicht verbindungstechnisch oder wollte tatsächlich mal 2 Stunden für sich haben oder Ruhe im Zug und ein bisschen arbeiten oder telefonieren. Und ich glaube, da steckt nichts dahinter, was uns beide jetzt anleiten müsste, investigativ jetzt unsere Motoren anzuschmeißen.
Es wird sicherlich demnächst dann nochmal ein Happy oder ein Sad End geben und dann wird sich das erklären.
Es kann natürlich sein, dass er dort in dem Abteil ein Porno drehen wollte und die Partnerin war noch nicht da und ein Porno während der Fahrt.
Ja, untenrum darf man ja auch frei sein. Man darf ihn nur nicht im Gesicht.
So, genau, ja. Und dass er sich eben schon untenrum präpariert hat. Ach, da sind die Ziele nach allen Seiten offen.
Um dann ein positives Fazit rauszuziehen, da arbeiten ein paar gute Leute.
Ja.
Wollen wir noch über jemanden anderen Unglücklichen reden? Über Boris Becker.
Ja,
Bist du traurig?
Bubele. Nein, ich bin traurig nicht, weil er ist ein erwachsener Mensch und er hat sich in die Situation gebracht, nur ja, es ist schwer, Steffi, jetzt irgendwie ein Urteil zu fällen, das steht ja noch aus. Aber einer von Millionen, der in diese Situation gekommen ist, der hat verdammt nochmal seine Steuer nicht bezahlt und hat nach Anfrage der Fachbehörden eben nicht die Wahrheit gesagt. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er sein ganzes Leben lang von einem Schwarm von Menschen umgeben ist, die für ihn etwas gemacht haben. Die für ihn Versicherungen abgeschlossen habe, du musst hier unten rechts unterschreiben und dann links und dann Duplikat und immer. Und dass er gar nicht geschnallt hat, ich nehme an, Boris ist ein Mensch, dem du Bargeld in die Hand drückst, wenn er was braucht und oder er will ein größeres Auto haben, dann kauft man das für ihn von seinem Geld, logischerweise. Ich glaube auch, dass im Nachhinein bestimmt irgendwann mal rauskommt, dass er selbst wahnsinnig beschissen worden ist von Leuten, die ihn eben durchs Leben leiten wollten. Er tut mir nicht leid, aber er hat doch, I feel, you know.
Genau, du hast ja auch ein bisschen Expertise, was sowas anbelangt.
Das kann man sagen.
Und ich habe so, es wabern so unterschiedliche Lösungsansätze, also warum der in diese Situation gekommen ist, wabern so durch die Luft. Ich habe so ein paar Lösungsansätze und du kannst ja sagen, ob du dir das vorstellen kannst. Also A, also hast du gerade schon gesagt, ne, der ist so erfolgsgepampert gewesen, dass er gedacht hat, die Glückssträhne hört nie auf.
Mhm.
Also sportlich wie auch finanziell. B, ist er einfach größenwahnsinnig?
Glaube ich nicht, nein.
Okay. C, er hat nie gelernt, mit Geld umzugehen?
Ja, mit Sicherheit nicht.
D, nach der Leistungsphase kommt die Suff- und Bumsphase?
Auch nicht bei ihm.
Nee?
Nein, ich glaube einfach, dass er immer schon gebumst hat und über die Leistung müssen wir nicht reden, Weltsportler. Aber dass er sich immer Zeit genommen hat zu pimpern, das steht fest.
Oder hat einfach so einen großzügigen Lifestyle und schafft dann den Absprung nicht, wie viele wahrscheinlich, weil es bisher immer nur ist, nach oben ging.
Ja,
und ist dann auch einfach peinlich, es zu sagen, du Alter, ich muss jetzt mal ein bisschen sparen.
Ja, das ist durchaus möglich. Ne? Ja, genau, ja. Dass er es einfach nicht zeigen mochte, dass er nicht mehr im 5-Sterne-Hotel absteigt und dass das Auto 3 Nummern kleiner wird, weil er genau weiß, die Jungs von der Boulevardpresse lauern und fragen nach. Und das ist auch so ein Knüppel und so ein Käfig, in dem du sitzt, eben als ehemaliger Weltbesieger. Und das kann schon mal ganz schwer werden dann, weil du ja dein Privatleben, ich zitiere meinen alten Freund Rudi Carrell, mit der Ausübung als Spitzensportler, das hast du ja das Privatleben an der Kasse der Öffentlichkeit abgegeben. Du hast keins mehr. Und das wird Boris jetzt. Ich selbst habe, das hast du eben gestreift, Steffi, du großartige, mit meinen Steuerschulden. Ich hatte 450.000 D-Mark, steht auch in meiner Biografie drin, und habe die in 7 mühevollen Jahren abgeleistet, weil ich hätte Insolvenz anmelden können und wäre bei Weitem besser weggekommen da. Aber ich habe gesagt, nein. Ich habe mir diesen Biss eingebrockt, und das waren 7 ganz harte Jahre, wo ich also tatsächlich nur Geld bekam, um mir ein Hemd zu kaufen und so weiter. Aber ich war die ganze Zeit stolz, dass ich diese fast 500.000 D-Mark, und ich bin ein Lonesome Cowboy, ich bin ein Reporter, Moderator, ich habe keine Firma. Mhm. All das, was ich selbst gemacht habe, kann man umwälzen mit der Hände Arbeit oder mit meinem Maul, was ich da vor mich hingelabert habe, oder Fernsehen. 3/4 waren weg, aber ich war schuldenfrei. Wir haben an dem Tag, an dem ich schuldenfrei war, eine richtige Party gefeiert. Bei Boris hat es Größenordnungen, die er ja nie wieder einholen kann. Und ich behaupte einfach, dass diese Größenordnungen so entstanden sind, dass er, Lifestyle kam von dir, dass er diesen Lifestyle unbewusst so ausgenutzt hat oder überreizt hat. Es ging gar nicht. Er hat schon das Geld, das er jetzt ausgab, reichte für die nächsten 10 Jahre. Das wusste nun gar nicht.
Als du deine Schulden abgearbeitet hast, wo hast du denn da am meisten gespart? Wie hast du gespart?
An allem.
Du bist nicht essen gegangen?
Nein, überhaupt nicht. Auch nicht essen gegangen, und Urlaub schon mal 2 Jahre überhaupt gar nicht gemacht, glaube ich, oder 3 Jahre. Meine Frau und meine Kinder haben nichts gemerkt. Wir haben unsere Städtereisen gemacht immer, die auch gerade nicht billig waren. Aber ich habe einfach ein kleineres Auto gefahren. Eine Zeit lang, doch, ich hatte immer ein Auto, ja. Aber ich habe einfach, ich hatte so viel Geld, ich weiß gar nicht mehr wofür. In jedem Fall bin ich durchgekommen. Das waren schon diese 2 Briefe vom Finanzamt, die haben schon wirklich, ich war ja genauso ein Lacher wie Boris. Aber dann, Gott sei Dank, war nie, jetzt muss ich überlegen.
Du musst nicht im Knast. Also
nein. Ich überlege gerade, mit meiner Steuerschuld, bin ich vorbestraft gewesen? Nein. Ich bin ja, es kam ein Urteil über die Steuerschuld, und der Betrugsverdacht war vom Tisch durch den Anwalt, den ich mir genommen hatte. Und man hat mir einfach das geglaubt, was Boris im Augenblick, glaube ich, ja, das ist so, was Boris wohl schwer haben wird vor der Richterin zu beweisen. Es war einfach meine Lässigkeit. Ich wollte es nicht gar nicht. Ich habe so viele Schulden, die kann ich nicht abarbeiten. Sofort, ich habe immer nur, ja, ihr habt recht gesagt. Und bei ihm ist ja die Scheiße, dass er wohl angeblich mit wichtigen Informationen zurückgehalten hat. Und das kann für ihn, diese 4 Punkte, die noch übergeblieben sind, die können für ihn hoffentlich nicht mit Gefängnis enden. Das wäre, ich glaube, ein Mann wie Boris einzusperren, das heißt, du brichst ihn.
Urteilsverkündung am 29. April. Aber Boris Becker hat ja auch sich weiterhin, obwohl alle schon wussten, dass er kein Geld mehr hat, hat sich ja von anderen Leuten Geld geliehen, die auch wussten, dass der kein Geld mehr hat, aber die fanden es wahrscheinlich irgendwie geil, dass Boris Becker bei ihnen Schulden hat. Wenn man dann noch so mit so privaten Schuldnern umgeht, nicht nur mit dem Finanzamt, also dann hast du ja das Gefühl, du kannst dich gar nicht mehr bewegen, und man hat doch auch immer Angst, dass irgendjemand wieder sagt, Boris, Carlo, ich krieg noch.
Ja, also bei mir, ich weiß nicht, ob das in den Kontext passt, was du gerade sagst, Steffi, aber bei mir war es scheißegal, das stand natürlich sofort in der Zeitung. Ja. Irgendeiner hat ganz gezielt der Bild gesteckt, dass ich eben diesen immensen Steuerschuldenberg habe. Und das war mir nur innerhalb der Familie, war es mir wichtig zu erklären, die wussten es auch alle. Und ansonsten war es mir scheißegal. Ich bin völlig unbelastet, habe mich draußen bewegt, und keiner hat zumindest von mir Bemerkungen mit Fingern auf mich gezeigt und so weiter. Weil ich ein Hundertstel von dem bin, was Boris ist. Bei dem ist es ja weltweit. Ne? Und ja. Ich finde, dafür macht er immer noch einen sehr tapferen, sehr mannhaften, sehr kämpferischen Eindruck, wenn er mit seiner Freundin und jetzt mit seinem Sohn Noah ins Gericht zieht. Und ich glaube, er muss jeden Tag da sein.
Er darf nicht mal zum Mittagessen raus.
Ach so, ja, aber obwohl der Schuldspruch auf den 29. datiert ist, muss er doch jeden Tag da. Egal wie.
Also das war bisher.
Aber die Bilder, die wir kennen von ihm, das ist schon einer, der die Stirn hinhält und sagt, komm,
dann ist Macht. Es jetzt so. Arme Mutter. Aber positives Fazit, wir sind wieder näher zusammengerückt. Mir persönlich ist ein Mann mit vielen Schulden und einer drohenden Strafe deutlich lieber als ein
Ja, ein
Mittelalter
glatter, der
Mann mit Arsch voll Kohle, der
so,
irgendwelche alten
Ja, Fünfe sind wir in einem Boot.
Ich wollte letzte Woche schon mit dir über Wolfgang Grupp, den Trigema-Chef sprechen. Ich weiß gar nicht, ob du den so verfolgt hast oder ob der jetzt so weit im Süden der Republik wohnt.
Im Augenblick bin ich wie neugeboren.
Ernsthaft?
Also ich weiß nichts, ja.
Der ist ja 80 Jahre alt geworden, den Trigema-Chef.
Ach ja, natürlich. Ja, natürlich.
Der hat neben dem Affen gesessen.
Ja, natürlich. Hast du das jetzt verstanden? Und da sagt der Affe noch, ja, genau.
Ja. Wolfgang Grupp ist 80 geworden, hat ein sehr, also wollte ich letzte Woche schon mit dir drüber sprechen, weil ich von dem wusste, dass auch der sich E-Mails immer noch ausdrucken lässt und dass er ein Computer oder ein Mac oder dann nennt er immer noch den Internetkasten. So, und da habe ich gedacht, da baue ich eine gewisse Nähe auf. Nee, er hat zwei Kinder.
Ja.
Wie heißt der Junge?
Ich habe keine Ahnung.
Wolfgang Junior, ist doch klar.
Ach, ne? Ja.
Die Tochter.
Auch Wolfgang.
Heißt auch
Wolfgang. Sieht allerdings aus wie ihr Bruder Wolfgang.
Ja. Die beiden Wolfgang.
Ja.
Das ist einfach so ein schönes Bild, wenn man über so einen Spielplatz ruft. Wolfgang.
Ja, und sie kommt. Ja. Ja, sehr schön.
Und sie heißt Bonita.
Oh ja, da muss man drauf kommen.
Da muss man drauf kommen.
Ja.
Einer von den beiden oder eine bekommt das Unternehmen. Es gibt aber so ein paar Eckdaten, die der oder die erfüllen muss. Unter anderem soll kein ausländischer Ehepartner ins Haus gebracht werden.
Oh, da wird es aber jetzt schon ein bisschen...
Ich glaube nicht, dass das fremdenfeindliche Hintergründe hat, sondern vielmehr, dass er nicht möchte, dass das Unternehmen ins Ausland geht, beziehungsweise der Chef oder die Chefin des Unternehmens.
Da müsste er mir allerdings ein bisschen mehr erklären.
Er zeigt auf seine Prostata.
Ja.
Was mit der Prostata?
Sie muss mal ein bisschen gemolken werden. Entschuldige, mir fiel nichts anderes ein. Ich nehme mal kurz eine Auszeit. Oh.
Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Sie sind an Warteposition 3.
Was, wie war es denn? Gut. Ich will noch kurz sagen, dass, um da mal diesen leicht fremdenfeindlichen Schatten von Wolfgang Grupp zu nehmen, als in seinem kleinen Ort der Bürgermeister in die AfD eingetreten ist, hat Wolfgang Grupp sich für Neuwahlen eingesetzt. Also deshalb würde ich das jetzt einfach mal.
Ja, ja, also okay, dann glaube ich, ja, genau. Ja. Also all das wusste ich nicht so dezidiert, wie du es weißt, aber dass er eben auch für die Kinder seiner Angestellten eben, das ist schon toll. Also ich spreche ihm auch Fremdenfeindlichkeit ab.
Ich wollte noch ein bisschen was erzählen, aber habe gar keinen Bock mehr, weil ich merke, dass du da gar nicht drin bist. Wenn das weiter im Norden wäre, dieses Unternehmen, wärst du sicherlich auf der einen oder anderen Betriebsfeier bereits aufgetreten, hättest eine Mucke gemacht und hättest nochmal was aus deinem Bestseller vorgelesen.
So.
Aber so ist das für uns zu weit weg.
Ja.
Lass uns aber noch kurz beim Thema Einkauf, Verkauf bleiben. Ich bin jetzt langsam, will ich ganz ehrlich sagen, in der Öl-Mehl-Krise. Ich habe seit Wochen kein Öl und kein Mehl mehr im Supermarkt gesehen und habe kürzlich aus Versehen
jetzt auch Rapsöl, nicht?
In einem unbedachten Moment Pfannkuchen gemacht. Rundes Gold. Habe es an die Kinder verschleudert. Ja, ihr guckst du mich an. Jetzt habe ich wirklich kein Öl und kein Mehl mehr und Ostern steht vor der Tür.
Du bist
Tür.
Eine gute Mutter.
Kannst du mir, also mir wäre es wichtig.
Nein, ich kann dir kein Öl
Du kennst
Öl
doch
geben.
Diesen Supermarkt, Fredi.
Ja.
Ob der vielleicht einfach mal durchsticht, wann neue Lieferung kommt, dass ich dann da mal kommen könnte.
Ja, wäre eine Möglichkeit, ja.
Also ich habe überhaupt gar keinen Kontakt.
Ich bin im Augenblick allerdings wieder dabei, das darf ich gar nicht wissen. Lieber, wie heißt er nochmal? Jürgen? Oh Gott, ja. Christoph? Och Mann. Ich kaufe ihn aber wieder bei so einem ganz kleinen, bei Nahkauf ein.
Ach so.
So einem ganz kleinen, weil die brauchen das.
Ja.
Dieser große Rewe hat, glaube ich, ziemlich viel abgegrapscht da in Käufern, in Quickborn. Und der Nahkauf, der dümpelt so. Und jetzt kaufen meine Frau und ich wieder sehr, sehr viel bei Nahkauf ein.
Ja.
Aber was mich nicht daran hindern sollte, mal wegen einer Buttermilch oder so zu Rewe zu gehen.
Ja.
Im Augenblick sieht Rewe mich selten, das wird mit Sicherheit wieder kommen. Aber Nahkauf braucht so ein bisschen meine Millionen.
Das finde ich gut. Aber auch wenn du da mal hörst, kommt Mehl oder so. Oder irgendjemand hat so geile Lifehacks wie, man muss einfach alte Weihnachtskekse einschmelzen und kann man das Öl daraus gewinnen.
Ja,
oder
zum Beispiel.
Das Mehl.
Schmeckt wahrscheinlich auch irgendwie weihnachtlich.
Ich muss es auf jeden Fall, bis Ostern würde ich gerne noch einen Osterzopf backen, aber im Moment sieht es schlecht aus.
Überdenken.
Ja. Dann hast du noch eine Geschichte?
Ja, aber das ist schon wieder eine Geschichte, die schon wieder mit Alkohol zusammenhängt.
Ostern steht vor der Tür. Da können wir uns
Osterlikör.
Können wir uns so einen kleinen Eierlikör im Herzen schon erträumen. Das ist in Ordnung.
Nein, das war zu meiner Volontärszeit in Cuxhaven, dass ich mit dem Bürgermeister, nein, gar nicht wahr, das war zu Abendlerzeiten, vor dem NDR, zu Abendlerzeiten, als ich mit 3 oder 4 anderen Kollegen die Norddeutsche Zeitung aufbauen durfte. Der Springer Verlag hatte...
Gibt's sie noch?
Gibt's sie noch? Ja, klar, gibt's sie noch, als Beilage zum Abendblatt.
Okay.
Und wir saßen in dem Stadtteil Garstedt, das sind ja 4 Stadtteile, Friedrichsgabe, Garstedt, beide anderen sind mir entfallen. Und ich war als Lokalreporter dann, irgendwann hatte ich mit dem Bürgermeister von Norderstedt ein gutes Verhältnis, die Eingemeindung fand statt, also aus 4 Stadtteilen wurde dann Norderstedt. Und habe dann irgendwann mit dem und 2 anderen Skat gespielt und mich dabei so zugeschüttet, dass sie dann in dem Rathaus unten in dem Labyrinth der Klos auf dem Klo eingeschlafen bin. Er geht ja weiter und wurde dann eingeschlossen von der Putzfrau. Die hat gar nicht gemerkt, dass eines der Kackthrone dort noch besetzt war.
Ja.
Und hat dann, das ist alles mir vorbeigegangen, die Wischerei und so, weil ich so tief geschlafen habe. Und da bin ich aufgewacht und wollte raus und es war abgeschlossen.
Ganz kurz, aber hat sie aber auch nachlässig sauber gemacht, oder? Ich meine, man macht
ja
alle Toiletten sauber.
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, Filmriss. Und das Komische war, dass ich dann die Geschichte sofort am nächsten Tag in der Redaktion erzählt habe. Und die haben mich dann händeringend darum gebeten, was ich auch getan habe, eine Glosse zu schreiben. Das ist das Teil, was ich an mir selbst, das ist aber jetzt Schuwe hier, an mir selbst zuliebe. Selbstironie ist für mich eines der schönsten Charakterzüge, für den ich dem lieben Gott sehr dankbar bin. Ich kann so geil über mich selbst lachen, weil ich so dusselig bin.
Darf ich eine praktische Frage
stellen? Ja, sofort.
Du bist ja auf der Toilette eingeschlafen.
Ja.
Jetzt habe ich gehört, dass Männer, wenn sie nur Pipi machen, sich eigentlich immer an so einen...
Ich habe mich hingesetzt. Ich wollte auch nicht groß.
Das wär meine Frage
gewesen. Ja, nein.
Weil das wäre ja unangenehm. Also im Prozess.
Na genau, im Prozess, ja genau, um Gottes Willen. Vielleicht sogar schon gemacht und sich nicht abgeputzt haben.
So, das dachte ich
ganz. Ja, da wäre die Putzfrau wahrscheinlich, wenn sie reingekommen wäre, hätte sie der Schlag getroffen.
Ja,
nein?
Gut, aber... Trotzdem wirft das natürlich ein schlechtes Bild auf die Toiletten im Keller des Rathauses in Norderstedt.
Ja, ich möchte auch vielleicht mit 70, 80, 60-jähriger Verspätung darum bitten, dass eben auch im Norderstedter Rathaus, mittlerweile glaube ich, ist es umgebaut, dass dort im Toilettenbereich doch intensiver geputzt wird, weil vielleicht liegt da einer vom Vortag.
Zweiter oder dritter Blick, das ist ja meistens entscheidend.
Ja, die nächste Geschichte wird aber intensiver. Die habe ich gerade eben.
Das war schon gut. Ja, ja. Eine Frage, weil du ja jetzt gerade jemand bist, der das so erlebt. Man hört solche Geschichten ja öfter mal. Wie verfährt man dann, wenn man feststellt, man kommt nicht mehr raus, man hat aber natürlich doch ein großes Schlafdefizit? Was macht man dann?
Ja.
Schläft man dann im Stehen oder legt man sich auf den Kachelboden?
Kann durchaus passieren, dass man sich dann...
Aber bist du denn bei der
Folge? Wenn ich das richtig erinnere, habe ich erst mal im Sitzen geschlafen.
Ah, okay.
Und dann kann ich tatsächlich auch im Liegen auf hartem Boden, indem man den Arm nimmt als Ellenbogen und so. Ja, genau. Mir ist es auch gar nicht peinlich, weil viele Geschichten von mir, die wir jetzt in diesen letzten 1,5 Jahren, die es uns gibt hier...
2
Jahre schon? Mein Gott, wo ist die Zeit geblieben? Gottes Willen. Auch so ein schöner... Oh, ich liebe diesen Satz, wo ist die Zeit geblieben? Aber dass so viele Geschichten auf Alkohol basieren, aber das war in früherer Jugend, war das für mich ein ständiger Begleiter, gebe ich zu. Bis ich irgendwann gesagt habe, Alter, mach die vom Acker. Aber deswegen handeln viele Geschichten eben von Alkohol. Ich muss mich nicht entschuldigen, hallo.
Um ein paar letzte versöhnliche Worte zu dem Thema zu erwähnen. Ich habe von Sebastian Fitzek gelernt, dem Bestseller-Autor. Mhm. Man muss, um ein guter Schriftsteller und Erzähler zu sein, muss man auch was erleben.
Ja, und das kann ich gar nicht sagen. Da bin ich mit dabei am vordersten Punkt.
Ich acker bis nächste Woche dein Buch durch. Vielen Dank.
Ja.
Schöne Ostern. Ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du keinen einzigen Eierwitz gemacht hast.
Ja.
Ja.
Ich hätte ihn auch, glaube ich, machen können, aber ich wollte es nicht.
Dreh die Sendung.
Steffi, du bist eine großartige, ich wünsche dir fröhliche Ursachen und ich sage etwas ganz, ganz Seltenes. Ciao, Bella.